Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass wir heute in unserer Predigtreihe weitermachen können. Aufstieg und Triumph des Königreichs Christi, Gottes Volk und Gottes Ort unter Gottes Herrschaft. Wir sind heute in 2. Mose 19 unterwegs und bevor wir in den Text einsteigen und ihn lesen, möchte ich quasi mal alle Karten vorweg auf den Tisch legen. Heute wird es darum gehen, dass Gott die Nähe der Menschen sucht. Dass er in diesem Bund seinen fortlaufenden Plan, in die Nähe der Menschen, in Gemeinschaft mit der Menschheit und seiner Schöpfung zu leben, weiter vorantreibt. Und wir hatten das vorhin in der Lesung auch in Hebräer 9. Da stand, dass diese ganzen Vorgaben des alten Bundes zeigen, dass der Zugang zum Heiligtum dort noch nicht vollkommen offen ist. Wir werden heute sehen, dass wir hier ein nächstes Kapitel haben auf dem Weg, von wo Gott nach dem Sündenfall getrennt ist von den Menschen, wieder in Gemeinschaft mit den Menschen zu kommen und was es für uns bedeutet, dass wir durch Christus nahegebracht worden sind in das Heiligtum hinein durch ihn. Ich will, weil wir einige Wochen ja schon nicht mehr in dieser Reihe sind, eine kurze Zusammenfassung machen, von wo wir jetzt stehen. Also wir kommen hier in 2. Mose 19 an und dort steht geschrieben, dass die Kinder Israels an dem Berg ankommen. Die sind aus der Wüste heraus und einmal zusammenfassen, wo ging das Ganze los und wo stehen wir in der Geschichte? Und die Bibel beginnt ja bekanntlich mit der Schöpfung. Und Gott erschafft die Welt, er schafft sich einen Tempel, er schafft sich eine Welt, in der er ruhen und der seine Herrlichkeit zur Schau gestellt werden kann. Und der Mensch bildet hierbei die Krone. Er ist das höchste und größte Wesen, das Gott erschaffen hat. Der Mensch ist der höchste Ausdruck der göttlichen Kreativität in dieser Geschichte. Der Mensch ist nämlich allein in Gottes Ebenbild erschaffen worden. Das bedeutet vor allem zwei Dinge, die im weiteren Verlauf der Geschichte wichtig sind. Das bedeutet, dass der Mensch zum einen in einer Bundesbeziehung mit Gott steht und in einer Bundesbeziehung mit der Schöpfung steht. Also diese zwei Wirkrichtungen ergeben sich daraus. Der Mensch hat eine Bundesbeziehung zu Gott und eine Bundesbeziehung mit der Schöpfung. Der erste Mensch, Adam, wird in 1. Mose 5 als Sohn Gottes betrachtet oder benannt. Und er ist, das ist diese Beziehung zu Gott, Bundesbeziehung zu Gott als Sohn Gottes. Und die Bundesbeziehung zu der Schöpfung ist die eines Königs oder eines Dieners der Schöpfung. Er soll den Garten ausweiten. Gott schloss mit Adam einen Bund ab und er sollte als Priesterkönig aus der Gegenwart Gottes, mit dieser Bundesbeziehung zu Gott, lernen, wie Gott ist, Gott anbeten und dann hinausgehen in die Schöpfung und so Herrschaft ausüben über die Schöpfung, wie Gott es tun würde. Das war der ursprüngliche Plan. Er sollte die Wege Gottes kennenlernen, um Herrschaft so auszuüben, wie Gott es selbst tun würde. Durch die Beziehung zu Gott sollte Gottes Reich über die Erde ausgeweitet werden. Dann lesen wir aber davon, dass Adam sich entschieden hat, das unabhängig von Gott zu tun, sich loszusagen von der Gegenwart und der Person Gottes und in Eigenregie diese Herrschaft auszuüben. Er kappte die Verbindung zu seinem Lebensspender, zu dem Bundesgott Jahwe. Und daraus resultiert in den nächsten Kapiteln Chaos und Streit und Entzweiung und der Tod. Wir sehen zunehmend, dass auf jeder Ebene die Schöpfung berührt ist von dem Sündenfall Adams. Aber Gott greift in diese Abwärtsspirale ein. Er greift ein und lässt sich die Schöpfung nicht abluchsen. Er lässt sich den Menschen nicht abluchsen, sondern greift ein. Er verspricht zunächst an dem Tag des Sündenfalls, dass ein Schlangenbesieger kommen wird. Es wird jemand kommen, der die Macht des Teufels und des Todes zerstören wird. Dann sehen wir in Noahs Tagen, wie die Welt zwar durch die Sintflut gerichtet wird, aber Noah Gunst findet in Gottes Augen. Und wir haben gesehen, wie Noah als ein neuer Adam vorgestellt wird, der wiederum Gemeinschaft mit Gott haben soll, eine Bundesbeziehung mit Gott, die sich ausweiten soll über die Erde. Er bekommt nochmals den Schöpfungsauftrag. Er soll ihn ausführen, er soll fruchtbar sein, sich vermehren und Herrschaft ausüben. Dieser erste Abschnitt der Bibel endet in dem Gericht am Turmbau zu Babel, wo der Mensch sich wiederum zusammengetan hat, um sich selbst Zugang zu Gottes Gegenwart zu verschaffen. So funktioniert das aber nicht. Und sie werden gerichtet. Aber Gott wiederum lässt es nicht zu, dass die Schlange, dass der Teufel das letzte Wort hat über die Menschheit, sondern beruft aus diesem Chaos heraus wiederum einen Mann, den Abraham. Und dies ist, das haben wir damals betrachtet, ein letzter Neuanfang, kann man sagen. Also von jetzt an geht die ganze Geschichte Gottes durch diese Nachfolge von Abraham, durch die Familie von Abraham. Es gibt nicht nochmal einen neuen Adam in dem Sinn, dass wir mit Abraham die Geschichte aufhören und Gott beruft wieder jemanden ganz Neues, sondern es wird jetzt bei Abraham sein. In seiner Nachkommenschaft werden sich immer wieder Adams Figuren auftun, doch es bleibt bei seiner Familie. In Abraham und in seiner Nachkommenschaft soll die wahre Menschheit, gebildet werden. Er verspricht Abraham und seiner Nachkommenschaft Großartiges. Er sagt, ihr werdet ein großes Volk werden. Ihr werdet ein Land haben, das ihr euer eigen nennen könnt. Und er gibt ihnen eine göttliche Vision und Ausrichtung für Generationen hinweg und bis in die Ewigkeit hinein. Er sagt, mit euch werde ich eine ewige, währende, bleibende Geschichte schreiben. Und durch die Kinder Abrahams sollten alle Familien der Welt gesegnet werden. Also wenn wir das lesen, dann denken wir, das sind großartige Dinge, die auf Abrahams Nachkommen warten. Nur hat er bekanntlich lange Zeit keine Kinder. Ich werde jetzt springen an das Ende von 1. Mose. Da sehen wir, dass Abraham noch einen Sohn bekommen hat, dass wir wir lesen von Abraham, seinem Sohn Isaac, von Jakob und Josef und seinen Brüdern. Und am Ende von 1. Mose sind die gerade mal 70 Leute. Und wir haben schon, sehr viele Jahre, Jahrzehnte, die an Land geflossen sind. Und die sind gerade mal 70 Leute, also von Sternen am Himmel und Staub der Erde noch ein gutes Stück weg. Die sind auch noch am falschen Fleck. Die sind in Ägypten. Die sind nicht dort, wo Gott gesagt hat, dort werdet ihr wohnen, das wird eure Heimat sein, dort in Kanaan werdet ihr leben. Also wir haben hier am Ende von 1. Mose viele Fragen offen in der Geschichte. So, wie wird das denn jetzt werden? Wie soll das erfüllt werden? Und 2. Mose eröffnet mit einer Beschreibung von Israel in Ägypten. Gott beginnt, seine Verheißung zu erfüllen. In 2. Mose 1, Vers 7, da steht, die Israeliten vermehrten sich gewaltig und wurden über alle Maßen zahlreich und stark, sodass das Land voll von ihnen wurde. Das ist das, was Gott Adam aufgetragen hatte, fruchtbar zu sein, sich zu vermehren, sich auszubreiten. Und das, was er Abraham und seinen Nachkommen versprochen hatte, dass sie fruchtbar sein würden, dass sie sich vermehren würden. Und er beginnt hier, diese Verheißung zu erfüllen. Aber der Ernstfeind der Menschheit, die Schlange, die schläft auch nicht. Der Lügner und Mörder, der hat auch seine eigenen Nachkommen im Spiel. Pharao in Ägypten, der nichts mehr wissen will von den guten Dingen, die Josef getan hat, um Ägypten zu retten während einer Hungersnot, sondern beginnt sich gegen dieses gesegnete Volk zu stellen. Israel wird versklavt, sie werden unterdrückt, ihre Männer werden zu harter Arbeit gezwungen und ihre Kinder werden verfolgt. Doch in einer ironischen Wendung wächst der Erlöser Israels am Hof des Pharaos auf. Dort setzt Gott den Erlöser hin und lässt ihn dort aufwachsen unter dem Schutz dessen, der sein Volk vernichten will. Mose wird später allerdings zum Feind des Pharaos und muss in die Wüste fliehen, verbringt dort 40 Jahre als Hirte, bevor der Herr ihn dann zum Befreier Israels beruft. Und dort steht, dass der Herr an seine Zusagen an Abraham gedenkt. Er hört das Schreien der Kinder Israels und erinnert sich, ich habe einen Bund geschlossen mit Abraham, ich habe ihm versprochen, so und so lange, 400 Jahre werden sie unterdrückt sein, werden sie in einem fremden Land sein, aber dann werde ich sie herausführen. Und er sagt, Mose, als er ihnen am Berg begegnet, ich bin, der ich bin. Ich habe mich den Vätern damals nicht geoffenbart, als der ich bin. Ich habe mich nicht geoffenbart, als der bundeshaltende Gott. Aber ich werde euch jetzt zeigen, indem ich euch befreie, dass ich der Gott bin, der den Bund hält. Sie werden Gott in einer Weise kennenlernen, wie er sich noch nicht gezeigt hatte. Und so ruft Jahwe den Pharao zum Showdown auf. Er schickt Mose und sagt, mein Erstgeborener Israel soll hinausziehen aus deiner Unterdrückung. Mein Erstgeborener oder dein Erstgeborener wird sterben. Und Pharao fragt erstmal, wer ist dieser Jahwe? Wer ist das, dass ich auf den hören sollte? Ein paar Wochen später ändert sich das Bild und nicht nur Pharao, sondern die ganze Welt weiß, wer dieser Jahwe ist. Die Kunde von diesem Ereignis geht durch die ganze Welt. Wenn sie später in Kanaan reinkommen, dann wissen sie noch, wir wissen, wer euer Gott ist. Das ist ein starker Gott. Der hat Pharao und die Ägypter besiegt. Und in dieser letzten Plage, von den 10 Plagen, die ja bekannt sind, da geht der Todesengel durch Ägypten hindurch. Und in jedem Haus der Ägypter stirbt der Erstgeborene. Und Israel muss, um selbst diesem Tod zu entgehen, ein Opfer bringen, ein Opferlamm bringen. Und dieses Ereignis, dieses Blut der Lämmer schützt sie nämlich vor dem Todesengel. Und dieses Ereignis, wo sie dann hinausgeworfen werden, regelrecht aus Ägypten, wird zum nationalen Feiertag erhoben. Jährlich sollen sie daran denken, wie Israel als Sklavenvolk unversehrt von einem der Supermächte der Antike herausgezogen ist. In ihren Liedern und in ihren Erzählungen und in ihrer jährlichen Liturgie sollen sie wieder und wieder daran denken und feiern, was ihr Bundesgott Jahwe für sie durch Mose getan hat. Jetzt sind sie ausgezogen aus Ägypten. Sie sind durch das Schilfmeer gegangen. Die Heere und die Soldaten von Pharao sind gestorben und sie sind in der Wüste gewesen und kommen jetzt, da beginnen wir heute mit unserem Text, kommen jetzt an unseren Text. Ich lese einmal aus 2. Mose 19. Wo wir jetzt stehen. Ab Vers 1. Im 3. Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie waren nämlich von Rephidim aufgebrochen und in die Wüste Sinai gelangt und lagerten sich dort in der Wüste, und zwar dem Berg gegenüber. Israel kommt an den Berg, steht hier. Dies ist derselbe Berg, an dem Jahwe Mose schon in Kapitel 3 und 4 begegnet ist. Und dort hat er ihm gesagt, ich werde dich schicken, du wirst die Israeliten aus Ägypten herausführen und ihr werdet mich anbeten an diesem Berg. Also diese Beschreibung, dass sie an diesem Berg sind, weckt bei uns die Erwartung, dass hier etwas passieren wird, was Gott schon vorher versprochen hat. Wir sind an diesem Berg. Und der hier eingeläutete Abschnitt ist sehr lang. 59 Kapitel lesen wir jetzt in der Folge. Lesen wir jetzt nicht vor, aber werden wir, wenn ihr wollt, zu Hause könnt ihr das lesen. 59 Kapitel lang sind die Kinder Israels an dem Berg Sinai. Sie stehen dort, ich habe das mal hier, bis 4. Mose 10, ja, kann man hier so sehen, also, dass nicht alles runterfällt. Ne, das ist der ganze Abschnitt. Und wenn ihr euch mal anguckt, wie viel Weltgeschichte in diesem Abschnitt war, hunderte Jahre, ja, und jetzt ein Abschnitt, der sich nur damit befasst, was passiert in 10 Monaten Zeit an diesem Berg. Es ist allein schon von dieser Menge und diesem Umfang erkennbar, dass hier etwas ganz Gewaltiges und Großartiges geschieht und passiert. Es sind 1/6 des Textes von der Geschichte, die erzählt wird im Alten Testament, die hier in diesen 10 Monaten, die mit diesem 10 Monate Zeitraum sich befassen. Also in 4. Mose 10 brechen sie dann auf und ziehen weiter. Was ist mit der Handlung hier, die eingeläutet wird? Die Handlung in 2. Mose wird uns hier bringen, von wo sie an dem Berg stehen, dem Berg gegenüber sind und Gott auf dem Berg ist, sehen wir dann gleich, Mose ist zwischen ihnen und am Ende von 2. Mose zieht die Gegenwart Gottes in die Stiftshütte ein, mitten unter das Volk. Das ist quasi der nächste Höhepunkt, auf den wir achten. Gott, der entfernte Gott, entfernt von Israel, der durch Mose sprechen muss, der aber in die Stiftshütte einzieht am Ende dieses Buches. Er bereitet das Volk vor, und da werden wir einiges betrachten in den nächsten Predigten, wie dieses Volk vorbereitet wird, dass sie dort leben können, wo Gott zu leben kommt. Er wird von ihrem Erlöser in Ägypten zu ihrem König werden, der mitten unter ihnen wohnt. Ab Vers 3 lese ich jetzt weiter, Vers 3 bis 8. Als Mose dann zu Gott hinaufstieg, also sie stehen am Berg, als Mose dann zu Gott hinaufstieg auf den Berg, rief der Herr ihm vom Berg herab die Worte zu. So sollst du zum Haus Jakobs sprechen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt selbst gesehen, was ich an den Ägyptern getan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch hierher zu mir gebracht habe. Nun, wenn ihr meinen Weisungen willig gehorcht und meinen Bund haltet, so sollt ihr aus allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Dies sind die Worte, die du den Israeliten verkünden sollst. Da ging Mose hin, berief die Ältesten des Volkes und teilte ihnen alle diese Worte mit, die der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk aber antwortete einmütig, alles, was der Herr geboten hat, wollen wir tun. Als hierauf Mose dem Herrn die Antwort des Volkes überbracht hatte, sagte der Herr zu Mose, ich werde diesmal in dichtem Gewölk zu dir kommen, damit das Volk es hört, wenn ich mit dir rede und dir für immer Glauben schenkt. Gott sagt hier dem Mose zunächst einmal, was seine Absicht ist. Also wir betrachten hier jetzt, was ist Gottes Absicht mit diesem Bundesschluss? Er hat sie erlöst aus Ägypten. Und wie geht's jetzt weiter? Ne, man kennt das aus manchen Filmen. Ne? Also das wirklich Spannende ist dann die Befreiung. Ne? Der Konflikt ist gelöst und dann hört der Film auf. Ja, weil das Spannende ist ja das, was befreit wurde. Ne? So ein Prison Break, wo dann noch ich habe Prison Break nicht geguckt, aber ne, wo man rausbricht aus irgendeinem Gefängnis und dann noch ewig über das Leben danach spricht, das interessiert keinen, ja? Das ist nicht spannend. Das Spannende ist doch das Ausbrechen. Aber hier geht die Geschichte gerade erst los. Das ist ganz anders hier. Gott befreit sie raus und sagt, ich bin noch nicht fertig mit euch. Ich habe mit euch ein Ziel, ich habe eine Absicht, die ich mit euch verfolge. Und das erklärt er hier, teilt er hier dem Mose mit und das soll Mose dann dem Volk weitergeben. Er sagt, ich habe eine Botschaft für das Volk. Und es geschieht wieder durch Mose. Und das haben wir immer wieder gesehen hier. Und wir werden es immer wieder sehen in den folgenden Kapiteln, dass Mose eine Mittlerrolle einnimmt. Die ganze Zeit in Kapitel 19 geht es darum, dass Mose ist unten am Berg und er geht hoch. Und Jahwe sagt ihm was. Und dann geht Mose wieder runter und sagt dem Volk. Und das Volk sagt ihm was. Und dann geht Mose wieder hoch und spricht mit Jahwe. Und er geht wieder runter und sagt ihm das Volk. Ja? Also die ganze Handlung ist Mose, der diese Worte hin und her trägt und sagt, was Gott gesagt und sagt, was das Volk sagt. Und das unterstreicht, dass Mose eine Mittlerrolle innehat. Und es zeigt, dass wir einen Mittler nötig haben. Wir brauchen einen Mittler, wenn wir in Gottes Gegenwart treten wollen als sündige Menschen. Und Gott hat durch Mose einen Mittler geschaffen für das Volk Israel, sodass sie wissen können, was er sagt und wie er ist. Die Bundesbeziehung, die mit Gott eingegangen werden soll, ist letztlich ein Wunder, das möglich wird dadurch, dass Gott einen Mittler geschaffen hat, der die Gegenwart Gottes zwischen Gott und dem Volk herstellen kann. Gott teilt uns dann mit, was das Ziel dieses Bundes ist. Also er sagt ihnen, ich möchte mit euch einen Bund schließen. Was ist der Inhalt dieses Bundes? Was soll er damit machen? Dann zunächst rekapituliert er ja hier die Geschichte. Er erzählt, ihr wisst selbst, was ich getan habe an Ägypten, dass ich euch befreit habe, dass ich sie besiegt habe, dass ich euch auf Adlersflügeln herausgetragen habe aus Ägypten. Das Bild, was hier verwendet wird, ist eins von vielen Adlern, also viele Adler, die kommen und die Kinder Israels aus Ägypten heraustragen. Und so ist Gott gewesen. Sie sind völlig unversehrt aus Ägypten herausgekommen. Er hat sie getragen. Sie haben sich einfach tragen lassen von dem, was er getan hat. Das ist ihre Geschichte. Aber hier in Vers 4 ist es, da steht, ich habe euch herausgetragen und euch hierher zu mir gebracht. Das ist, worauf es ihm ankam. Ich bringe euch heraus aus Ägypten, nicht damit ihr dann leben könnt, was ihr wollt, damit ihr einfach raus seid, weil ich einfach jemand bin, der den Unterdrückten hilft und dann sich allein überlässt, sondern er sagt, ich habe euch herausgeholt, damit ihr zu mir gebracht werden könnt. Wir sehen hier, Gottes Volk soll an Gottes Ort sein. Deswegen wundert es nicht, dass die nächsten Kapitel über Gottes Herrschaft sprechen. Wie sieht die aus? Wir haben hier, dass Gott sagt, ich habe euch herausgebracht, um euch zu mir zu bringen. Und das sogar gegen ihren anfänglichen Willen, nicht wahr? Die haben am Anfang ja nicht gerade sich gefreut, dass die Arbeit schwerer wurde, dass sie noch mehr arbeiten sollten. Es wurde schwierig. Sie wollten das gar nicht unbedingt. Und Gott hat sie trotzdem, trotz ihrer selbst quasi, hat er sie herausgeholt aus Ägypten. Und er brachte sie jetzt zu sich. Und die Auflistung dieser Geschichte soll, bevor er sagt, worauf es ihm ankommt, ihm die Motivation geben. Die Motivation geben, das zu tun, was in der Folge ja sehr ausführlich beschrieben werden wird. Die Motivation ist, ich bin euer Erlöser Gott. Ich habe euch befreit. Ich habe euch in souveräner Gnade herausgeholt. Und diese Motivation sollen sie sich vor Augen halten, wenn wir später über die Einzelheiten des Bundes sprechen und sie sehen, darf niemals vergessen werden, dass dieser Bund gegründet ist auf Basis der Gnade Gottes, die er Israel gezeigt hat, auf die Erlösung, die er ihnen gegeben hat. Es lässt sich nicht sagen, dass der alte Bund, dieser Bund am Sinai, ein Bund ist, der nicht auf Gnade fußt. Und der neue Bund ist einer, der auf Gnade fußt. Sondern sowohl der alte als auch der neue Bund, sie fußen auf die Gnade Gottes, auf die Güte Gottes, der die Gemeinschaft mit seinem Volk sucht. Und wir kommen hier in Kapitel 19, Vers 5. So, jetzt habe ich die Zahlen richtig. Kapitel 19, Vers 5, kommen wir zu einem Nun. Und nun. Also Gott hebt jetzt hervor, pass auf, das ist gewesen. Jetzt sage ich euch, was ich vorhab. Das hat er bisher noch nicht so wirklich gesagt. Ne? Er sagt, Mose, ich will, dass du die hinausführst, damit sie kommen und mich anbeten können in der Wüste. So ein bisschen vage. Was hat er eigentlich vor mit denen? Und dann sollen die wieder zurückgehen? Das ist eine Frage, die ich mir da schon mal gestellt habe. Warum sagt er das nicht gleich? Na, er hält sich zurück. Was er wirklich vorhat mit Israel, das hält er zurück. Bis jetzt. Jetzt sagt er, ich werde euch jetzt sagen, was ich Großartiges mit euch vorhab. Wie wir das jetzt machen werden, was ich mit euch vorhab, sprengt jegliche Vorstellung. Und deswegen kann man sagen, dass das hier ist der Höhepunkt des Buches bisher, was wir hier betrachten. Jahwe wird endlich klar ausdrücken, was er in Zukunft für Israel geplant hat. Bisher hat er betont, ich möchte meine Verheißungen an die Väter erfüllen. Das, was ich in der Vergangenheit verheißen habe, das möchte ich erfüllen durch diese ganze Aktion der Befreiung. Aber jetzt wird er sagen, ich werde mit euch und euren Kindern jetzt einen neuen Strang aufmachen quasi. Ich werde etwas starten mit euch. Wie soll diese Anbetung aussehen? Was ist die weitere Geschichte für Israel? Und das konkretisiert Gott in den Versen 5 und 6, wie er diese Verheißungen an Abraham durch Israel erfüllen wird. Und wir werden sehen, ihre Rolle als neuer Adam wird hier konkretisiert. Gott sagt in Vers 5, wenn ihr meinen Weisungen willig gehorcht und meinen Bund haltet, sie sollen auf seinen Bund hören. Also er wird in der Folge erklären, was Inhalt seines Bundes ist. Es ist nichts, wo Israel jetzt eine Vertragspartei ist, die auch ihre eigenen Interessen hervorbringen kann und erzählt, ich hätte aber gerne dies und das und dann räumst du mir diese Position ein, sondern es wird so sein, dass Gott ihnen etwas Wunderbares anbietet und Israel kann einwilligen, sie können auch ablehnen, aber es ist etwas, wo Gott die Bedingungen festschreibt und ihnen mitteilen wird. Und wir dürfen hier jetzt nicht zu sehr darauf rumreiten, auf dieses Wenn, Dann, als wenn es eine ganz feste Bedingung gäbe, wenn ihr mir gehorcht, dann werdet ihr diese tolle Identität bekommen. Und sobald ihr aufhört, meinen Weisungen willig zu gehorchen, dann werdet ihr diese Identität verloren, dann werde ich euch verstoßen und sondern es geht darum, dass dieser Status, den wir dann sehen, als besonderes Eigentum, als Königreich von Priestern, als heiliges Volk, quasi anders beschrieben wird. Das zu sein bedeutet, Gottes Weisungen zu gehorchen und auf seine Stimme willig zu hören. In Bundesbeziehung mit Gott zu stehen, ist ein privilegierter Zustand, den Gott hat, der eben mit sich Pflichten mit sich bringt. Wir sehen hier die übergeordnete Absicht dann in den Versen 5b bis 6. Ihr sollt aus allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Was bedeutet das? Wenn wir uns einfach mal daran erinnern, was sie gewesen sind bis vor kurzem. Ein unterdrücktes Sklavenvolk, ja? Dreck der Erde, ja? Völlig irrelevant in den Augen der Welt. Und Gott sagt, ich habe euch herausgeholt, weil ich mit euch etwas ganz Besonderes vorhabt. Das Erste, was er sagt, ist, ihr sollt mein besonderes Eigentum sein. Das Wort, das hier verwendet wird für besonderes Eigentum, ist ein Wort, das verwendet wird, um den persönlichen Schatz eines Königs zu beschreiben. David zum Beispiel sagt, Ich hätte gerne einen Tempel gebaut. Durfte ich nicht, aber ich habe Vorbereitung getroffen und sagt, ich habe aus meinem persönlichen Schatz, aus meinem persönlichen Eigentum Gold und Silber zusammengetragen und das gebe ich für das Haus des Herrn. Damit soll der Tempel gebaut werden. Also es geht hier nicht um das, was David zusteht oder einem König zusteht, Kraft seines Amtes, ja. Das, was mir, wenn ich eine hohe Position habe, gegeben wird, weil ich diese Position innehabe. Und sobald ich diese Position nicht mehr innehabe, geht es an den Nächsten über, ne? Das, was an den nächsten König dann weitergegeben wird. Sondern es geht um das, was dem David und das, was hier Gott ganz persönlich zusteht, wo eine persönliche Nähe ist, ein persönlicher Bezug ist, das, was ihm ganz allein gehört, in einer ganz besonderen Weise. Und das war auch ganz üblich in dieser Zeit, dass Könige einen ganz persönlichen Schatz hatten, Sammlungen von wichtigen Schätzen, die sie dann auch nur bei besonderen Anlässen oder ausgewählten Gästen gezeigt haben. Man kann es vergleichen mit den Kronjuwelen des Vereinigten Königreiches. Ja, die werden zu besonderen Anlässen rausgeholt. Die sind quasi oder eines der Symbole für die Monarchie. Der Vergleich hinkt aber ein bisschen, weil die Kronjuwelen natürlich nicht der Queen gehören, dem König gehören als Privatperson, sondern natürlich nur Kraft seines Amtes, ne? Aber es gibt Dinge, die denen ja auch persönlich gehören, ne? Zum Beispiel Balmoral Castle. Es gehört denen persönlich. Ich weiß nicht, ob ihr The Crown gesehen habt. Das habe ich gesehen. Und Balmoral Castle ist ein Schloss, das der Familie persönlich gehört. Und es ist für sie etwas, wo sie sich zurückziehen können. Es ist etwas, wo sie selbst drin aufgehen, wo sie selbst gestaltend tätig werden, was ihnen ganz nah am Herzen ist, ne? Anders als Buckingham Palace, ja, was der Krone gehört und nicht ihnen persönlich. Da ist Betrieb, da geht's um den Alltag, ja. Aber das, was ihnen persönlich gehört, und Gott benutzt hier so ein Wort, wo er sagt, das, was mir als König, ja, er sagt, mir gehört die ganze Erde. Ich habe alles. Ich habe Zugang zu allem. Ich habe alles gemacht. Aber ich möchte ein Volk haben, das mein ganz persönlicher Schatz wird, wo meine ganz persönliche Freude zum Ausdruck kommen kann. Er hebt hier also die besondere Beziehung hervor, die Israel durch diesen Bund, den er ihnen anträgt, haben soll. Sie sollen Gott nicht nur physisch nahe sein an dem Berg, sondern sie sollen seinem Herzen, seiner Liebe, seiner Zuneigung ganz nahe sein. Sie sollen sein Vorzeigeschatz werden. Weiter ist interessant, in Maleachi 3, Vers 17, da reflektiert der Prophet über diesen Bundesschluss damals und sagt, benutzt wieder dieses Wort vom Sondereigentum und bringt ein bisschen Licht rein, wie das zu verstehen ist. Da steht Folgendes. Sie sollen mir, also Israel, so hat der Herr Scharen gesprochen, von dem Tag, wo ich es vollführe, ein Sondereigentum sein. Und ich will schonend mit ihnen verfahren, wie ein Mann schonend mit seinem Sohne verfährt, der ihm dient. Also Gott sagt, ich habe damals gesagt, ich will, dass ihr mein Sondereigentum seid. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich mit euch schonend verfahre, wie ein Vater mit seinem Sohn, der ihm dient. Wenn wir daran denken, was Adam für eine Aufgabe bekommen hat, er hatte die Aufgabe, als Sohn Gottes Gott zu dienen. Also dieses Sondereigentum bringt auch zum Ausdruck, sie haben diese Aufgabe, als Sohn Gottes ihm zu dienen. Und er verfährt schonend mit ihnen. Das ist seine Absicht mit Israel. Gott beruft sie also als treuer Sohn, ihrem königlichen Vater in einer Bundesbeziehung zu dienen und zu ehren. Er schreibt also genau die Geschichte fort, die er im Garten Eden mit Adam begonnen hatte. Das zweite, was wir hier sehen, ist, dass sie ein Königreich von Priestern sein sollen. Was bedeutet das? Königreich von Priestern und heiliges Volk. Sie bilden quasi zwei Bilder für das Gleiche. Sie beleuchten sich gegenseitig, ne? Wir haben Priester und heilig und Königreich und Volk, ne? Sie entsprechen sich gegenseitig. Heiliges Volk, Königreich von Priestern. Und diese beiden zusammen sollen wiederum besonders Eigentum erläutern. Ne, es ist so ein bisschen wie bei Boxen. Da hast du von zwei Seiten, damit ein Bild entsteht. Ne, und auf der einen Seite haben wir besonderes Eigentum, und auf der anderen Seite haben wir Königreich von Priestern und heiliges Volk. Und dies zusammen ergibt das Bild von dessen, was Israel sein soll. Mit dem Ausdruck Königreich von Priestern ist gemeint, dass jeder Einzelne in Israel dazu aufgerufen ist, Priester zu sein, der königliche Autorität ausübt. Das sehen wir zum Beispiel in Kapitel 23, Vers 30. Da sagt Gott zu allen Israeliten, heilige Männer sollt ihr mir sein. Oder Kapitel 24, Vers 5. Er erteilte den jungen israelitischen Männern den Auftrag, Brandopfertiere herzubringen und junge Stiere als Heilsopfer für den Herrn zu schlachten. Also wir haben hier die Priesterschaft noch nicht aufgebaut, aber sehen hier, dass es in Israel eine priesterliche Aufgabe gibt für jeden. Später wird die Priesterschaft natürlich dem Aaron und seiner Familie übertragen und dieser Dienst wird aufgerichtet. Aber wir sehen hier, bevor das geschieht, dass Gott sagt, ihr sollt mir Priester sein und sie üben diese Funktion auch irgendwo schon aus. So, was ist damit gemeint, ein Priester zu sein? Und dazu gehören verschiedene Dinge, was ein Priester tut. Zum einen die Funktion eines Priesters. Also was macht ein Priester eigentlich? Ein Priester ist jemand, der zwischen Mensch und Gott vermittelt. Also wenn Gott sagt, ihr sollt mir Priester sein, könnte er darauf abzielen zu sagen, ihr sollt als Priester die Nationen in meine Gegenwart bringen. Ihr werdet Stellvertreter für die Welt sein, die in meine Gegenwart kommt und vermittelt so zwischen Gott und den Menschen. Da könnte auch so eine gewisse missionarische Aussicht sein, ne? Dass die Nationen zur Sühne aufgerufen werden sollen, also dass sie im Blick weiten sollen. Das könnte gut sein. Das ist das, was ein Priester durchaus macht. Das mag mitschwingen, was diese Funktion ist, diese Vermittlerrolle, die Israel einnehmen soll. Aber ich glaube, dass ein anderer Aspekt hier im Vordergrund steht. Und zwar muss man sich da nicht über die Funktion, also was macht ein Priester, Gedanken machen, sondern was ist das Wesen eines Priesters? Also was macht ein Priester wirklich zum Priester? Nicht so sehr, was er dann tut. Er darf Sachen tun, weil er etwas ist. Okay? Und was ist er denn, das ihn berechtigt zu vermitteln zwischen Gott und Mensch? Nun, er ist jemand, der geweiht ist mit Zugang zur göttlichen Gegenwart. Kapitel 19, Vers 22 sagt das, ne? Die Priester sind diejenigen, die Zugang zu Gottes Gegenwart haben. Und deswegen können sie vermitteln, ne? Deswegen können sie vermitteln, weil sie Zugang zur göttlichen Gegenwart haben. Sie dürfen sich Gott nahen, weil sie seinem Dienst geweiht sind. Israel soll also ein in besonderer Weise Gott geweihtes Volk sein. Und deswegen sehen wir dann in Kapitel 19 ab Vers 10 diese Rituale, wo sie geweiht werden, ne? Dann sagte der Herr weiter zu Mose, gehe zum Volk, lasse sie sich heute und morgen heiligen und ihre Kleider waschen, damit sie übermorgen bereit sind. Denn übermorgen wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabfahren. Bestimme daher dem Volk ringsum eine Grenze und sag ihnen, hütet euch wohl, an dem Berg emporzusteigen oder auch nur seinen Fuß zu berühren. Wer den Berg berührt, der ist des Todes. Niemandes Hand darf ihn berühren, sondern ein solcher soll gesteinigt oder erschossen werden. Weder ein Tier noch ein Mensch darf am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn geblasen wird, dürfen sie den Berg emporsteigen. Darauf stieg Mose vom Berg zum Volk hinab und ließ das Volk sich heiligen. Und sie wuschen ihre Kleider. Auch gebot er dem Volk, haltet euch für übermorgen bereit. Keiner nahe sich bis dahin einer Frau. Also ganz klar, dass Gott sagt, ihr habt keinen Zugang zu mir. Dieser Berg wird abgeriegelt. Mit drastischen Strafen. Und die strafen sollen dann, die dürfen nicht mal den anfassen, der gestraft werden soll. Deswegen soll geschossen oder geworfen werden, ja? Damit die nicht kontaminiert werden von dieser Rebellion quasi, ja? Also es wird ganz klar gemacht, ihr habt keinen Zugang zu meiner Gegenwart. Und sie müssen sich waschen, sie müssen nicht weinen, weil Gott dann kommt und sich ihnen offenbart und zeigt. Und dann kann ich nicht einfach so sein, wie ich bin. Sondern sie müssen sich waschen, sie müssen sich bereithalten, sie müssen sich 3 Tage darauf vorbereiten, auf diesen Zeitpunkt, wo Gott sich ihnen zeigen wird. Dass es darum geht, dass sie Zugang haben und nicht so sehr um ihre Funktion gegenüber den Nationen, wird auch dadurch unterstrichen, dass die Nationen hier auch gar nicht erwähnt werden. Also Gott sagt gar nichts dazu, was mit den anderen eigentlich ist, sondern sagt, ich möchte mit euch diese Beziehung eingehen, weil ich möchte wieder Zugang möchte, dass die Menschheit wieder Zugang zu mir bekommt. Und ihr sollt das sein. So, was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass diese priesterliche Funktion, zeigt, dass die Anbetung eine Priorität für Israel zu sein hat. Genauso wie Adam und Abraham, der durch das Land gegangen ist und Altäre gebaut hat, der die Gegenwart Gottes gesucht hat, überall. Und so wie Adam aus der Beziehung mit Gott heraus, aus diesem Zugang zu der göttlichen Gegenwart heraus, den Garten ausweiten sollte, so sehen wir, dass auch Israel berufen wird, Priester zu sein, und zwar alle. Sie alle sollen die Gegenwart Gottes suchen. Und aus dieser Gegenwart heraus, die sie als Volk haben, soll die Welt verändert werden. Sie sollen als Volk dem Priester, dem Herrn geweiht werden als Priester, um ihm angenehme Anbetung darzubringen. Und wir sehen dann im Anschluss, dass die Stiftshütte gebaut wird. Die Stiftshütte wird gebaut, und zwar nach den genauen Anweisungen, die Gott ihnen dann gibt. Und aus dieser Gemeinschaft, dass sie in der Gegenwart Gottes leben, soll Wirkung nach außen geschehen. Aber ihre Anbetung ist die Priorität. Und Anbetung darf man hier nicht gleichsetzen mit Gottesdienst. Also ihre Anbetung ist mehr, weil nicht jeder ja Priester wird letztlich, ne? Nicht jeder tritt tatsächlich in die Gegenwart Gottes. Das hatten wir dann in Hebräer 9 heute, ne? Sondern, dass Gott da ist, hat Wirkung für sie als Volk. Also sie treten nicht alle in den Gottesdienst in gleicher Weise ein, aber sie alle werden ja beteiligt daran, dass Gott in ihrer Mitte wohnt und dass Opfer für sie gebracht werden. Und aus diesem heraus werden sie eine Wirkung nach außen haben, aber sie dürfen das niemals vergessen, dass sie berufen sind, Priester zu sein und die Gegenwart Gottes zu suchen. Zuletzt nennt er sie auch eine heilige Nation. Ein heiliges Volk sollen sie sein. Bei dem verwendeten Wort für Volk hier, also wenn wir an Volk, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich an Volk denke, dann denke ich ja nur irgendwie an Menschen. Da gibt es Leute, die haben irgendwie eine gemeinsame Geschichte vielleicht, die gehören irgendwie zusammen. Aber wenn hier von Volk die Rede ist, dann geht es um mehr als das. Wenn das Wort für Volk verwendet wird, dann geht es um eine politische und soziale Struktur, in welchem es eine Führung gibt. Also in 1. Mose 12 wird das gleiche Wort verwendet, um Abraham vorauszusagen, hey, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Also es wird aus Abraham nicht nur viele Leute geben, sondern sie sollen unter der Herrschaft Gottes stehen und werden eine politische und soziale Struktur bilden. Um ein Volk in diesem Sinne zu sein, reicht es also nicht aus, Menschen zu haben. Deswegen wird das manchmal übersetzt mit Nation oder mit Stadt. Dadurch wird der Bezug zu einem Ort vielleicht deutlicher, wenn wir sagen, ihr sollt eine heilige Nation sein. Das muss ja irgendwo sein, wo die Menschen sind und wo sie sich ausleben können. Diese Bezeichnung als Volk antizipiert also, dass sie sich in dem Land Kanaan ansiedeln werden. Sie brauchen eine spezifische geografische Region, um das zu erfüllen. Um diese Berufung gerecht werden zu können, müssen sie eine Heimat haben. Was bedeutet es, ein heiliges Volk zu sein? Also sie werden eine gemeinsame Geschichte, die sie schon teilweise geschrieben haben, werden sie fortschreiben, wird Gott mit ihnen fortschreiben. Sie werden einen gemeinsamen König haben, nämlich Jahwe. Ihr Leben soll dann von dieser Realität geprägt sein. Wir werden nächste Woche, wenn wir den Inhalt des Bundes näher betrachten, mehr dazu sehen, welche Auswirkungen das hat, dass sie in der Gegenwart Gottes, aus der Gegenwart Gottes leben sollen. Aber was bedeutet es, ein heiliges Volk zu sein? Wenn etwas in der Bibel heilig ist, dann ist es dem Herrn geweiht. Als Mose dem Herrn am Berg begegnet, dann muss er seine Schuhe und Sandalen ausziehen, weil dieser Boden dem Herrn geweiht ist. Der gehört zu dem, der heilig ist. Das musste er anerkennen, indem er die Sandalen auszieht. Ein heiliges Volk ist darum eine wirtschaftliche, politische und soziale Struktur, die für die Gemeinschaft mit Gott vorbereitet und dieser Gemeinschaft mit Gott geweiht ist. Das ist, was es bedeutet, ein heiliges Volk zu sein. Menschen zu sein, die in Beziehung miteinander stehen und die der Gemeinschaft mit Gott geweiht sind. Die Kapitel, die sich anschließen, beschreiben diesen Prozess, wie Israel dem Herrn geweiht wird. Und wenn wir über Heiligkeit nachdenken, dann reden wir oft darüber, dass es über Absonderung geht. Und dann hat man vielmehr den Blick auf das, wovon ich mich absondere. Also ich gucke nach außen, welche Dinge müsste ich von mir trennen, damit ich heilig sein kann. Wenn die Bibel das Wort, und das ist vom Wortstamm her auch in Ordnung, aber wenn die Bibel über Sachen spricht, die heilig sind, dann hat sie die Perspektive von, wohin wird sie geheiligt? Wozu wird sie geheiligt? Sachen sind heilig, weil sie Gott geweiht sind, weil sie in Berührung kommen mit dem, der heilig ist. Das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, was bedeutet es für uns, ein heiliges Volk zu sein, dann sollte unsere Perspektive sein, wie können wir uns dem Herrn, diesem Gott, der uns erlöst hat, wie können wir uns ihm mehr weihen? Wie können wir uns ihm hingeben? Und nicht in erster Linie darüber, wovon wir uns abgrenzen müssen. Und Heiligkeit ist nicht etwas Kaltes oder Entferntes, sondern zutiefst persönlich. Warum? Weil wir Heiligkeit nicht von dem Heiligen lösen sollten oder können. Heiligkeit ist das, was Gott zu Gott macht. Wir sagen zum Beispiel so Dinge wie: Gott ist Liebe, aber er ist auch heilig. Als wenn es seine Heiligkeit wäre, die so die Liebe im Schach hält, ja? Damit er nicht zu liebevoll wird, da musste er also auch eine gewisse Heiligkeit haben, sonst würde irgendwas außer Gleichgewicht geraten. Aber was bedeutet es, heilig zu sein für Gott? Es bedeutet natürlich, dass Gott ganz anders ist als wir. Gott ist ganz anders als wir. Und manchmal ist das kalt für uns. Wir denken, ja, das ist aber irgendwie, das macht Gott unpersönlich, ne? Wenn er anders ist als wir. Weil wir denken, mir geht's gut, ich bin doch in Ordnung, ich lebe mein Leben ganz, ganz gut. Warum würde jemand nicht bei mir sein wollen? Dann muss der Fehler bei dem anderen liegen, dass der von mir entfernt ist. Deswegen wird Heiligkeit meines Erachtens irgendwie zu was Kaltem. Weil wir uns nicht eingestehen wollen, naja, dass die Trennung da ist zwischen Gott und uns, liegt an mir. Dass ich es bin, der eingeschnappt ist quasi gegenüber Gott und sagt, das nimm mal nicht so ernst mit der Heiligkeit. Dass ich es bin, der egoistisch ist. Michael Reeves schreibt dazu: Gottes Heiligkeit sieht aus wie eine eingeschnappte Ablehnung meines glücklichen und gesunden Glücks. Die Realität ist aber, dass ich kalt, egoistisch und bösartig bin, voller Finsternis und Dreck. Und Gott ist heilig, abgesondert von mir, gerade weil er diese Dinge nicht ist. Er ist nicht in seiner Einbildung von uns abgesondert, sondern weil solch hässliche Eigenschaften in ihm nicht existieren, wie sie in uns existieren. Diese Heiligkeit ist etwas sehr Schönes, weil sie bedeutet, dass Gott nicht so ist wie wir. Können wir das verstehen? Also wenn Gott so wäre wie wir, das wäre furchtbar. Wir alle wissen, welche Fehler und welche Probleme und welche Makel wir haben. Aber Gott ist rein und seine Liebe ist rein und heilig. Da ist nichts, was abgekühlt werden müsste. Da ist nichts, was in Gleichgewicht gebracht werden müsste. Sondern Gott ist in seiner Liebe heilig. Und das ist gut so, weil es bedeutet, dass wir von ihm etwas bekommen können, das wir selbst nicht haben. Eine Liebe, die nicht nach innen gerichtet ist, die auf mich gerichtet ist, sondern weil wir einen Gott dienen, der Vater und Sohn ist, wo zutiefst im Inneren Gemeinschaft ist, wo Liebe ist, wie wir sie nicht haben können, kann diese Liebe überfließen zu uns und uns erfüllen. Also die Berufung, heilig zu sein, bedeutet anders zu sein als das, was wir so kennen. So zu sein, wie Gott im Kern ist. Und da können wir das nicht lösen davon, dass Gott Vater und Sohn und Geist ist. Weil er Gemeinschaft ist, dürfen auch wir Gemeinschaft suchen. Mit ihm dürfen wir mit hineingezogen werden in diese Gemeinschaft und dürfen Liebe nach außen weitergeben und müssen nicht auf uns selbst gerichtet sein. Und seine Worte, die er hier weitergeben wird in den 10 Geboten, im nächsten Kapitel, sind eine väterliche Unterweisung an seinen Sohn, an Israel. Das Volk soll also Gott geweiht sein. Auf der einen Seite bedeutet es eben, dass sie das tun oder so sind wie Gott. In mehreren Gesetzen heißt es ja dann später, zum Beispiel: Teile den Israeliten folgende Verordnung bin. Ich bin der Herr, euer Gott. Nach der Weise der Bewohner des Landes Ägypten, in dem ihr gewohnt habt, dürft ihr nicht verfahren. Meine Gebote sollt ihr befolgen. Ich bin der Herr, euer Gott. Begeht kein Unrecht beim Rechtsprechen. Sieh die Person eines Geringen nicht an. Begünstige aber auch kein Vornehmen, sondern richte deinen Nächsten dem Recht gemäß. Geh nicht als Verleumder unter deinen Volksgenossen umher. Tritt im Gericht nicht gegen das Blut deines Nächsten auf. Ich bin der Herr. Also die Realität, Zugang zu Gott zu haben, zu sehen, wie er ist, geprägt zu werden von ihm, hat Auswirkungen auf so etwas wie Rechtsprechen für Israel. Es hat Auswirkungen auf, wie sie leben sollen, wie sie in ihrer Gemeinschaft als Volk leben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite von Heiligkeit bedeutet auch, dass, oder sieht man dann, dass Gott das leidenschaftlich verteidigt, was ihm geweiht ist. Denken wir da nur an den Uzza, der die Bundeslade anfasst, die dem Herrn geweiht ist und sofort stirbt. Gott verteidigt, was ihm geweiht ist. Und wenn ein Volk ihm geweiht ist, dann verteidigt er das, was ihm geweiht ist. Also das ist der Inhalt, das ist das, was Gott mit denen vorhat. Ich möchte mit euch eine ganz besondere Beziehung haben. Ihr sollt mein Sohn sein. Ich möchte euch unterweisen, wie ihr leben sollt. Ihr sollt Gemeinschaft mit mir haben und geprägt werden von meinem Wesen. Und das soll Auswirkungen haben auf wie ihr lebt und auf die ganze Welt. Wenn wir diese Perspektive von Abraham wieder haben. Alle Völker der Erde sollen gesegnet werden in dir, in deinen Kindern. Also diese Perspektive schwingt natürlich auch noch mit. Und dann sehen wir, wir werden nächste Woche die Kapitel 20 bis 23 etwas betrachten. Was ist denn jetzt genau der Inhalt? Also Gott sagt ja erstmal nur, ich werde euch was sagen, was der Inhalt ist. Mein Ziel damit ist, dass ihr ein Sondereigentum seid für mich. Ein besonders persönlicher Schatz. Wollt ihr das? Und das Volk sagt ja in Vers 8, sagt zu, ja, wir möchten alles, was der Herr geboten hat, wollen wir tun. Das ist die Antwort des Volkes. Und dann führt er in Kapitel 20 bis 23 aus, was das wirklich inhaltlich bedeutet. Darauf gehen wir dann nächste Woche mehr ein. Was die Inhalte sind. Was legt Gott denn dann wirklich fest? Ende von Kapitel 19 lese ich jetzt nicht vor. Sehen wir aber, dass Gott sich dann zeigt. Ne? Wir hatten gelesen davon, sie sollten sich vorbereiten auf die Offenbarung Gottes. Und er zeigt sich. Und er zeigt sich in einer Weise, die angsteinflößend ist. Nachdem all das geschehen ist, also wir sehen dann, die 10 Gebote werden unmittelbar zum Volk gesprochen und am Ende von der Mitteilung der 10 Gebote sagt das Volk, Mose, wir können das nicht aushalten, wie Gott sich offenbart. Wir sprich du mit Gott und sag uns, was er uns sagt und wir werden dann wieder durch dich zu Gott sprechen. Okay? Und deswegen die Kapitel 21, 22, 23, da redet Gott mit Mose und sagt, was ist der Inhalt des Bundes? Und dann kommen wir zu Kapitel 24, das könnt ihr gerne aufschlagen. Kapitel 24 sehen wir dann, wie dieser Bund, den Gott vorgeschlagen hat, diese Beziehung, die sie eingehen sollen, wie der geschlossen wird tatsächlich. Ich lese mal Kapitel 24, einfach die Verse 3 bis 8. Hierauf kam Mose und teilte dem Volk alle Verordnungen des Herrn und alle Rechtssatzungen mit. Da gab das Volk ganz einstimmig die Erklärung ab, alle Verordnungen, die der Herr erlassen hat, wollen wir ausführen. Da schrieb Mose alles, was der Herr geboten hatte, nieder und baute am anderen Morgen früh ein Altar am Fuß des Berges und errichtete 12 Mahlsteine, entsprechend der 12 Stämme Israels. Dann erteilte er den jungen israelitischen Männern den Auftrag, Brandopfertiere herzubringen und junge Stiere als Heilsopfer für den Herrn zu schlachten. Hierauf nahm Mose die eine Hälfte des Blutes und goss es in die Opferschalen. Die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Hierauf nahm er das Buch des Bundes und las es dem Volk laut vor. Und sie erklärten, alles, was der Herr geboten hat, wollen wir tun und will ich erfüllen. Dann nahm Mose das Blut und besprengte mit ihm das Volk. Wobei er ausrief, dies ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch aufgrund all dieser Gebote geschlossen hat. Also hier sehen wir Parallelen zu dem, was wir in Kapitel 19 gelesen haben, wo Gott sagt, ich werde euch meine Weisungen, Rechtssatzungen mitteilen. Wenn ihr sie alle willig befolgt, dann sollt ihr mein Volk sein. Hier sehen wir, Mose teilt ihn mit, alle Verordnungen und Rechtssatzungen, ja, die 10 Gebote und alle, Anwendungen von den 10 Geboten, teilt er ihn mit. Und das ganze Volk erklärt, wie zu Anfang, so auch am Ende, wieder, wir wollen das alles tun. Wir möchten dieses Volk sein, wir möchten diese Bundesbeziehung eingehen. Und was macht Mose jetzt tatsächlich? Was ist die Handlung, die da jetzt geschieht? Er trägt dem Volk nochmals den Bundesschluss an, er sagt, was der Inhalt ist. Das Volk willigt ein, dann schreibt Mose alles in ein Buch. Das ist das Buch des Bundes. Da steht alles drin. Und in diesem Zusammenhang hat er ja nochmal alles vorgelesen dann. Er lässt 12 Säulen errichten und ein Altar. Und auf dem Altar werden dann Opfer dargebracht Und die Hälfte des Blutes von diesen Opfertieren wird auf dem Altar gesprengt. Dann hört das Volk nochmals das Bundesbuch. Also Mose liest es nochmals vor und das Volk erklärt wieder, wir sind einverstanden, wir möchten diesen Bund eingehen. Und dann nimmt Mose die andere Hälfte des Blutes der Opfertiere und besprengt damit das Volk. Es kann gut sein, dass er damit nicht die Menschen besprengt hat, sondern die 12 Säulen, die für das Volk stellvertretend aufgebaut wurden. Wie auch immer das gewesen ist, auf jeden Fall haben wir also die eine Hälfte des Blutes auf dem Altar und die eine Hälfte auf dem Volk. Und das hat eine Bedeutung. Dieses Blut verbindet die beiden Parteien. Es verbindet Jahwe mit Israel. Sie sind jetzt verbunden. Und es handelt sich hier letztlich um einen Eheschluss. Es sind zwei Parteien, die miteinander nicht verwandt sind und sie werden durch einen Bundesschluss so eng zusammengebunden, wie man mit Blutsverwandten nicht sein könnte. Sie werden ganz eng zusammengebunden. Durch diesen Bundesschluss wird Israel zu dem Volk Gottes. Und so deuten es die Propheten später auch immer wieder. Sie sagen, ich habe mich am Berg Sinai mit dir vermählt und du bist mir dann untreu gewesen. Und unterstrichen wird das von den Versen 9 bis 11, wo dann ja etwas Erstaunliches passiert. Als hierauf Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten der Israeliten hinaufgestiegen waren, schauten sie den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen war wie ein Gebilde von Saphirplatten und wie der Himmel selbst an hellem Glanz. Er streckte aber seine Hand nicht aus gegen die Auserwählten der Israeliten. Nein, sie schauten Gott und aßen und tranken. Es gibt ein Bundesmahl. Es gibt ein Mahl, wo gefeiert wird, was gerade geschehen ist. Dieser Bundesschluss wird gefeiert. Und wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, was Gott für Vorkehrungen davor getroffen hat, um zu sagen, niemand soll bloß irgendwo in die Nähe von meiner Gegenwart kommen, sonst müsste ich, so heißt es am Ende von Kapitel 19, damit ich nicht gegen sie losfahre, ihr müsst sterben, wenn ihr in meine Gegenwart kommt, da steigen die hier auf, 70. Und die Mose, Aaron, Nadab und Abihu, sie steigen auf. Und da steht, er streckte seine Hand nicht aus gegen die Israeliten, sondern sie aßen und tranken, sie schauten den Gott Israels. Also hier sehen wir, hier ist etwas geschehen. Durch diesen Bundesschluss hat Israel in einer sehr begrenzten Weise, aber in einer echten Weise Zugang zu der göttlichen Gegenwart bekommen. Dieser Bundesschluss bedeutet, dass sie als Priester jetzt eine Priesterschaft haben, die echten Zugang zur göttlichen Gegenwart hat. Und dieses Mahl, dieses Feiern zeigt ja auch die Nähe, die freundschaftliche Nähe, die besteht zwischen den beiden Parteien, oder? Es ist nicht nur, wir haben einen Vertrag unterschrieben und jetzt gehen wir alle, sondern der Bund wird geschlossen und es wird gefeiert. Es wird gefeiert, dass hier etwas Neues entstanden ist. Gott hatte zugesagt, dass er ihnen viele Gaben geben würde in seinen Verheißungen und Israels brachte auch ihre Opfer. Sie brachten ihre Gaben da und am Ende wird groß gefeiert. Und der Punkt ist einfach wichtig. Gott möchte inmitten seines Volkes als König herrschen. Er will ihr Leben und ihren Lebensstil lenken. Sehen wir dann nächste Woche, wenn wir über die 10 Gebote sprechen, als Grundgesetz dieser Gemeinschaft. Er will das tun, aber er will das tun im Rahmen einer Beziehung der Liebe und Loyalität und des Vertrauens. Und das ist so anders als alles, was um Israel herum passiert zu der Zeit. Wenn ein König ein Volk hat, dann ist das bei den Griechen und den Römern so gestaltet, dass der König sein Gesetzbuch erlässt und dann müssen die sich halt dran halten oder nicht und dann gibt es Strafen und es gibt Frieden, wenn ihr euch dran haltet, aber wehe, ihr haltet euch nicht dran. Es gibt nicht eine persönliche Nähe zwischen dem Monarchen und seinem Volk. Hier ist aber ein Gott, der persönlich nicht nur einen unpersönlichen Verhaltenskodex aufgestellt hat, der verbindlich ist, mit einer Kontrollinstanz, sondern er sucht die Gegenwart des Volkes. Er ist persönlich da. Es geht nicht so sehr um Gesetz, sondern um diese persönliche Unterweisung, die Gott an seinen Sohn Israel bringt. Wir haben also gesehen, dass Gott diese Absicht von Anfang an gehabt hat, seine Gegenwart durch seinen Bund auf die Erde zu bringen. Und in Israel kommen wir diesem Ziel nochmal ein gutes Stück näher. Israel ist der Sohn Gottes. Im Schöpfungsbericht hat Gott noch die Menschheit als Ganzes ja dazu bestimmt, als seine Stellvertreter über alle anderen Geschöpfe zu herrschen und eine innige Gemeinschaft mit Gott zu genießen. Und Gottes Plan für Israel ist, dass sie das jetzt ausführen. Die Menschheit als Ganzes geht dem Gericht entgegen, aber er hat sich ein Volk ausgesucht, das da herausstechen soll, das diesen Schöpfungsauftrag nochmal bekommt, das diese Verheißungen Gottes bekommt, sodass die Menschheit als Ganzes nicht nicht vollkommen gerichtet werden muss, sondern dass es einen Weg gibt, in Gottes Gegenwart wieder zu kommen. Wir sehen hier also diese Gemeinschaft. Wir sehen dann in der Stiftshütte, wie Gott kommt, wo ein kleiner Garten Eden aufgebaut wird, ne? Ein kleiner Kosmos aufgebaut wird, wo Gottes Gegenwart wieder herrscht. Aber wir sehen auch, das ist noch nicht alles. Also das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Weil die ganzen anderen Völker sind ja noch nicht beteiligt, ne? Und dann kommen wir ins Neue Testament. Damit möchte ich schließen mit 1. Petrus 2, Versen 9 bis 10. Da nimmt Petrus diese Beschreibungen von dem Volk Israel in diesem Bund und sagt, das ist etwas, das nehme ich und wende ich auf diejenigen an, die an Christus glauben. 1. Petrus 2, 9 bis 10. Ihr dagegen seid, Zitat, das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk. Zitat Ende. Also dann nimmt er das, was auf Israel bezogen war, und er sagt, das ist, was Gottes Absicht mit Israel ist, und sagt, es ist das, was sich erfüllt in euch, die ihr zu Christus gehört. Wer mit Christus verbunden ist, der hat diese neue Identität bekommen. Es kommt jetzt nicht mehr auf die Verbundenheit mit dem Volk Israel an. Es kommt jetzt auf die Verbundenheit mit dem wahren Israel, Jesus Christus, an. Bist du mit Christus verbunden, dann bist du berufen. Dann hast du eine neue Identität bekommen. Dann bist du Teil dieser königlichen Priesterschaft, des heiligen Volkes, das Volk des Eigentums. Und Petrus erklärt das gar nicht mehr. Er nimmt das einfach so hin. Er sagt, dass so ist es ja. Und was macht er in Vers 10? Vers 10 sagt er, ihr sollt, weil ihr diese Identität habt, sollt ihr die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat, euch, die ihr vor dem, die wir als Nicht-Juden, die nicht zu diesem Volk gehört haben, vor dem waren wir ein Nicht-Volk, jetzt aber das Volk Gottes seid. Einst wart ihr ohne Gottes Erbarmen, jetzt seid ihr aber reich an Gottes Erbarmen. Also die Tugenden dessen zu verkünden. Wir haben diesen Status nicht bekommen, damit wir uns damit rühmen können, sondern damit wir sehen können, wie Gott ist, dass wir verändert werden davon und dass wir es anderen weitergeben, was wie er ist, dass wir die Tugenden dessen verkünden, der uns von einem Nichtvolk zu Gottes Volk gemacht hat, weil wir mit Christus verbunden sind. Wir sind als Gläubige an Jesus Christus von einer größeren Sklaverei und Unterdrückung befreit worden als Israel. Wir sind in einen Status versetzt worden, der herrlicher ist als jeder andere. Wir sind Gott nahe, Hebräer 9, in einer Weise, wie das Alte Testament es nicht kannte. Der Heilige Geist kommt und lebt in uns. Schließe mit einem Zitat über diese Beziehung, die wir zu Gott haben dürfen. Gott als unseren Vater zu kennen, entzückt nicht nur auf wunderbare Weise, sondern schenkt uns den tiefsten Trost und die größte Freude. Die Ehre, die damit verbunden ist, ist atemberaubend. Das Kind irgendeines reichen Königs zu sein, wäre schön. Aber der Geliebte des Kaisers des Universums zu sein, ist unbeschreiblich. Das Heil dieses Gottes ist eindeutig besser als Vergebung. Und es ist in jedem Fall sicherer. Das ist jetzt wichtig. Andere Götter mögen Vergebung anbieten. Das kann man machen. Ich kann als Mensch auch einfach Vergebung anbieten, auch wenn ich Jesus nicht kenne. Aber dieser Gott heißt uns als seine Kinder willkommen und nimmt uns in seine Arme, um uns niemals wegzuschicken. Denn Kinder werden nicht verstoßen, wenn sie unartig sind. Er bietet keine Art von er liebt mich nicht Beziehung an, bei der ich versuchen muss, mich durch untadeliges Verhalten in seiner Gunst zu halten. Nein, allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden und damit die Sicherheit, seine Liebe für immer zu genießen. Wir haben eine Nähe bekommen zu Gott, die wir uns nicht vorstellen können. Einen Status verliehen bekommen, dessen Tiefe wir nicht ergründen können. Aber das verändert unser Leben. Zu wissen, wir sind getragen von dieser Gunst, von dieser Nähe zu Gott. Der Gott, dessen Nähe wir nie gesucht hätten von uns aus. Der so eine lange Geschichte geschrieben hat, um mit der Menschheit zum Ziel zu kommen. Und wir dürfen Teil dessen sein. Wir dürfen in seine Liebe hineingenommen werden und wissen, wir haben eine neue Identität bekommen. Und wenn wir in diese Woche gehen, dann lasst uns daran denken, diesen Gott zu erkennen, durch sein Wort und in unserem Leben das weiterzugeben, wie er ist und immer mehr und mehr so zu werden, wie er ist im Kern.